Die Lehrlinge, die für 7 Jahre angeworben werden mussten, unter 7 Jahren durfte man keinen Lehrling also entlassen oder zum Gesellen machen, diese Lehrlinge erhielten bereits den Mesenwert, also dieses Losungswort. Nun zur Transformation. Nach dem Great Fire, dem großen Brand von London 1666, wurde der Wiederaufbau der Stadt sehr vorangetrieben und man hat auch Steinmetze vom Festland auf die englische Insel berufen. Das Parlament hat diesen Steinmetzen die gleichen Rechte verliehen wie den Gildenmitgliedern und damit einen Nivellierungsvorgang provoziert. Und innerhalb dieses Nivellierungsvorganges kommt es nun zu einer Isolierung der alten Gilden. Und diese alten Gilden, man weiß nicht genau warum, möglicherweise waren sie verarmt, möglicherweise ist auch der Kathedralbau damals ins Stocken gekommen in England, sicher sogar eigentlich. Jedenfalls, diese alten Gilden haben sich nun den anderen gegenüber distanziert und es wurden Adelige, Landadelige, vor allem aber auch Männer des öffentlichen Lebens, der Kunst, der Wissenschaft in diese Bauhütten aufgenommen. Was hat nun den Adel plötzlich zu dieser Verbrüderung geführt und entgezogen? War es das Fluidum des Geheimen, mit dem eine Loge umgeben war? War es das historische Interesse an der alten Bauweise, an alten Plänen? War es die Sehnsucht nach einem Klima von Bruderschaft und Toleranz, das man scheinbar dort finden konnte? Es ist kennzeichnend für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts in ganz Europa, dass man nach den konfessionellen Kriegen die Sehnsucht empfindet, Gegensätze zu überwinden. Aus diesem Versuch, die Gegensätze zu überwinden, die konfessionellen Gegensätze zu überwinden, ist ja auch unter anderem das Entstehen der aufklärerischen Philosophie zu erklären, dass man nicht mehr auf dem Weg über die Offenbarung zu Gott kommen will, sondern auf dem Weg einer natürlichen Vernunfterkenntnis, eine Gotteserkenntnis erreichen will, die natürlich alle Menschen verbinden kann. Mit diesem Wunsch nach einer konfessionellen Ruhe entsteht der Toleranzgedanke, der dann auch für die abendländische Aufklärung tragend wird. Ich habe im Lexikon für Theologie und Kirche nachgeschaut, und zwar in der ersten Ausgabe von 1933, unter Duldung, und dort steht also Toleranz doppelt definiert, als dogmatische Toleranz und als moralische Toleranz. Die dogmatische Toleranz, das ist selbstverständlich, muss zum Indifferentismus führen. Die moralische Toleranz ist ein hoher ethischer Wert, dass man nämlich eine Achtung vor der inneren Überzeugung des anderen hat. 1689 werden in England auch die Toleranzakte erlassen, die den Protestanten, die außerhalb des anglikanischen Bekenntnisses stehen, dulden. Ich darf vielleicht noch eine fachmännische Bemerkung oder fachfrauliche Bemerkung machen. Es ist natürlich seit 1555, seit dem Augsburger Religionsfrieden, das Prinzip des Staatskirchentums da. Wes das Land, des der Glaube. Also der Regent bestimmt die Religion der Untertanen und bitte? Cuius regio, eius religion. Natürlich. Nicht? Wer das Land beherrscht, der bestimmt die Konfession der ihm Unterstellten. Seines Volkes praktisch, nicht? Daraus ergibt sich ja das Problem des religiösen Zwiespaltes und des religiösen, sagen wir, der religiösen Auseinandersetzung, das ja dann im 30-jährigen Krieg also ganz eminent explosiv geworden ist. Nun ist diese zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts auch die Zeit einer neuen Geselligkeit. Es entsteht der französische Salon. Und dieser französische Salon beginnt nun in England eine männliche Entsprechung zu bekommen, nämlich den englischen Club. Wie es zum Übergang von der operativen zur spekulativen bzw. kontemplativen Freimaurerei gekommen ist, können wir nicht ganz erfassen. Sicher ist er durch das Vorlesen der Old Charges, der alten Pflichten, provoziert worden, denn bevor die Logenmitglieder ihren Eid ablegten und das Passwort, wurden diese alten Pflichten eingewiesen. 1717 wurde nun die Großloge in London gegründet, die der Nährboden für die Entwicklung der spekulativen, symbolischen, philosophischen und kontemplativen Freimaurerei war. Vielleicht darf ich noch eine kurze Bemerkung machen zur Stellung Englands im 18. Jahrhundert. England war die Macht, die das europäische Gleichgewicht im 18. Jahrhundert propagiert hat. Und Sie wissen sicher, dass im Spanischen Erbfolgekrieg durch den plötzlichen Tod Kaiser Joseph I. England einen Positionswechsel in der Kriegspartei unternommen hat und sich auf die Seite der Bourbonen gestellt hat und damit die Teilung des spanischen Erbes zwischen Bourbonen und Habsburgern bewirkt hat. Diese Teilung des spanischen Erbes hat für Österreich sehr große Konsequenzen gehabt. Nicht nur, dass so Teile von italienischen Gebieten zugesprochen bekam, sondern es kamen auch die südlichen Niederlande, die katholischen Niederlande, also Belgien, das heutige Belgien, zu Österreich. Und von hier strömt nun, darauf komme ich noch zu sprechen, ein Doppeltes in die Erblande ein, nämlich der Jansenismus und die Freimaurerei. England spielt außerdem in der Geistesgeschichte eine sehr wesentliche Rolle, denn zum Denken, zum rationalistischen Denken Frankreichs, das mit Descartes vielleicht charakterisiert werden kann, gesellt sich das sensualistische und theistische Denken Englands, auch vielleicht schon ein bisschen positivistisches Denken Englands, eines Thomas Hobbes und eines Baruch Spinoza. Hier wird Gott sehr weit weg gesehen als derjenige, der Schöpfer der Welt ist, der Welt Gesetze gegeben hat, der sich aber aus dem Weltgeschehen zurückgezogen hat, um dem Menschen gemäß seiner eigenen Naturgesetzlichkeit eine Entwicklungsmöglichkeit zu geben. Außerdem wird dann im englischen Deismus Gott gesehen als ein Richter am Ende der Zeiten. Wenn Sie den Faust gut kennen, so finden Sie ja dort diese Idee konkretisiert. Nun zu den alten Pflichten. Sie müssen ein bisschen Geduld haben, es dauert schon noch etwas. Zu den alten Pflichten und zur Struktur des Geheimbundes. Der presbyteranische Geistliche James Anderson. Bitte, hier ist noch ein Platz. Einer muss nicht noch stehen. Und dort ist in der Mitte auch noch ein Platz. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Nein? Der presbyteranische Geistliche James Anderson ist seit 1721 Mitglied einer schottischen Loge und 1783 beginnt er nun mit einer Neutextierung, Neufassung der alten Pflichten. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch einen Exkurs, einen knappen, zur protestantischen Theologie der damaligen Zeit machen, denn von dort aus ist das ganze System eigentlich zu verstehen. Die protestantische Orthodoxie, darunter versteht man eine Entwicklung in der protestantischen Theologie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, hat nun versucht, auch was die hohe Zeit der Jesuiten, wo man Analogien gehabt hat, auf der Basis von einigen Hauptdogmen eine Einheit innerhalb der sich auseinanderentwickelnden protestantischen Theologie herzustellen. Und diese Theologie dem Sumepiskopat des Landesherrn unterzuordnen. Nun hat diese protestantische Orthodoxie unter dem Einfluss des naturwissenschaftlichen Denkens, eines sehr pragmatischen Denkens, das plötzlich Ursache und Wirkung, Naturgesetzlichkeit, historische Gesetzlichkeit erkannt hat, entdeckt hat, unter diesem Eindruck des pragmatischen Denkens hat die protestantische Orthodoxie ihre Position verloren. Sie ist verunsichert worden und einzelne protestantische Theologen versuchen nun die wissenschaftlichen Ergebnisse des 18. Jahrhunderts und die Philosophie der Aufklärung zu akzeptieren. Ich denke nur an Leibniz zum Beispiel mit seiner Idee von der Harmonie der Welt, von seiner präzisierten Harmonie. Und nun haben diese protestantischen